Hallo an den Empfangsgeräten, hier ist Hinhörer, das Podcast zum Medienpraxis-Blog. Wir hatten eine längere Pause, aber jetzt sind wir wieder da. Und ich bin Heiko Kunzmann und habe heute neben mir sitzen Benjamin Brückner. Und wir werden über das Thema Pinterest reden und was man als Journalist oder als Freelancer damit machen kann. Benjamin ist hier aus Leipzig, er ist Content-Spezialist, berät Firmen und Agenturen in Sachen Blogs und Newsletter. Und er hat außerdem eine Plattform gegründet, die nennt sich Freelance Start, hat auch ein Buch herausgebracht für Freelancer und schreibt auch regelmäßig für das Online-Magazin Zielbar. Und erstmal herzlich willkommen, Benjamin.
Vielen Dank.
Und fangen wir gleich mal mit der ersten Frage an. Wie kann ich als freier Journalist oder überhaupt als Freelancer, wie kann ich denn Pinterest überhaupt nutzen? Sollte ich da überhaupt aktiv werden oder ist es nicht am Ende vielleicht wieder so eine zeitraubende Social-Media-Maschine?
Ja, also das Großartige an Pinterest ist ja, dass es nach wie vor massiv unterschätzt wird. Ja, lange Zeit hat man diese Plattform so ein bisschen als Hobby-Ecke für gelangweilte Hausfrauen tituliert. Ja, das kursiert heute noch so ein bisschen das Gerücht. Und das können sich aber Journalisten und Freelancer, die ein bisschen pfiffig um die Ecke denken und die gelangweilt sind von Facebook und auch merken, dass die organische Reichweite eingebrochen ist, dass sich einfach so viele Menschen da tummeln, für sich nutzen einfach, indem sie jetzt das Potenzial von Pinterest erkennen, was ich definitiv sowohl für Journalisten als auch für Freelancer sehe. Bei Journalisten gibt es in meinen Augen drei große Vorteile. Der erste Vorteil ist, ich bin sehr nah an den Menschen und ihren privaten Interessen dran. Das ist ja für Journalisten immer sehr wichtig, um auch spannende Geschichten zu erzählen. Denn Pinterest funktioniert eher nicht wie ein soziales Netzwerk, sondern es ist eher so eine Art digitaler Raum für mich selbst, um meine Interessen zu leben und vor allem auch interessante Pins dazu zu sammeln. Ne? Man muss sich das ja vorstellen wie private Pinnwände, die normalerweise bei mir zu Hause hängen, wo ich Rezeptideen sammle, aber auch interessante Ausflugsziele oder spannende Artikel zu bestimmten Themen. Und das alles ist bei Pinterest ja offen. Ich kann als Journalist dort schauen, was interessiert denn die Nutzer und was gibt es da für Content bereits. Ja, das ist ein großer Vorteil. Der zweite große Vorteil für Journalisten auf Pinterest ist, ich kann selbst aktiv werden, indem ich Pins erstelle, die auf der Plattform einspeise und damit eine Aufmerksamkeit für meine eigenen publizierten Inhalte schaffe und die Leute auf Plattformen ziehe, auf denen ich sie haben möchte. Sei es mein eigener Blog oder das Medium, mit dem ich publiziere, eine Online-Zeitung und so weiter. Der dritte Vorteil ist der Recherche. Das geht so ein bisschen einher mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass man die Interessen der Nutzer kennenlernt, aber man hat auch eine wunderbare, ein Fundus an Infografiken, den man bei Pinterest findet. Und dadurch kann man sehr schnell ganz toll aufbereitete statistische, visuelle Umsetzungen finden. Und die muss man natürlich immer Urhebernutzungsrecht und so weiter beachten. Aber dann kann man diese Infografiken eben auch für sich nutzen auf die eine oder andere Art. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Dann noch ein Aspekt, den ich vergessen habe beim zweiten Vorteil zu erwähnen. Die eigenen Pins werden auch bei der Google-Bildersuche indexiert. Das bedeutet, ich habe nicht nur bei Pinterest selbst diese Awareness, die Sichtbarkeit für meine eigenen Inhalte, sondern auch, wenn Nutzer bei Google einen Suchbegriff eingeben zu meinem Thema und auf der Bildersuche vorbeischauen, sehen sie meine Pins. Ja, das sind so die wesentlichen Vorteile für Journalisten. Freelancer haben ein ganz anderes Grundinteresse, aber so sehr unterscheidet es sich auch nicht, denn Freelancer wollen ja auch erstmal auf sich aufmerksam machen, die eigenen Dienstleistungen, die eigene Personenmarke bekannter machen und darüber hinaus auch Kunden akquirieren. Und ja, das funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Sie brauchen ja auch Recherchemöglichkeiten. Ja, also so groß sind die Unterschiede nicht zwischen Freelancern und Journalisten, nur dass der Freelancer noch stärker auf Marketing irgendwo setzt, sag ich mal, ne? Dass er als Personenmarke eben prominenter auftritt. Und das geht bei Pinterest auch, ja.
Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über die Vorteile von Pinterest erfahren. Du selbst hast ja auch eine Pinterest-Wand mit ungefähr 500 Followern, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, genau.
Jetzt mal, wer besucht denn eigentlich Pinterest? Was ist so die typische Personengruppe, die zum Beispiel auf deine Pins zurückgreift?
Das ist sehr unterschiedlich. Es liegt daran, dass ich im Grunde zwei inhaltliche Hauptlinien mit meinem Blog verfolge. Das spiegelt sich darin wider, dass ich ja einerseits diese berufliche Schiene eingehe mit der Marketingberatung, was du ja schon in deiner Anmoderation ja so super auf den Punkt gebracht hast, dass ich eben einmal diese Richtung einschlage. Auf der anderen Seite schreibe ich unheimlich gern auch ja Texte im Bereich Thriller und Krimi und so dieses kreative Schreiben, und beides verbinde ich miteinander. Auch gibt's noch einen dritten Aspekt, ich komme ja so aus der Philosophie, ja, habe das hier in Leipzig studiert, und mich hat natürlich auch immer nach wie vor interessieren mich auch Themen der Persönlichkeitsentwicklung und ja, wie wird man allgemein zufrieden, und dadurch schreibe ich eben auch Artikel in meinem Blog, die zum Beispiel, so einer, der sehr gut läuft, ist 10 Tipps für mehr Leichtigkeit, 10 Wege, bessere Entscheidungen zu treffen, und sowas läuft auf Pinterest sehr, sehr gut. Da kommen wirklich ganz unterschiedliche Menschen auf meinen Blog durch Pinterest, ja, weil ich das eben in diesem Mix habe, und da ergeben sich ganz spannende Dinge draus. Zum Beispiel hatte mich ein Unternehmer kontaktiert, ein deutscher Unternehmer, der nach Mallorca ausgewandert ist, seit 10 Jahren dort lebt, und der ist wiederum dann auf meinen Artikel aufmerksam geworden über Pinterest und hat mich kontaktiert, und daraus hat sich eine Zusammenarbeit ergeben, ja, und insofern ist es sehr unterschiedlich, aber genauso möchte ich das auch, dass ganz verschiedene Menschen auf meinen Blog kommen und genau die Inhalte dort aber sich abholen können, die sie für sich interessant finden. Und was den Traffic angeht, das ist schon ziemlich verrückt, weil ich allein im letzten Jahr waren es, glaube ich, 93% des gesamten Social Media Traffics kam nur über Pinterest rein, und das waren, insgesamt hatte ich 100.000 Seitenaufrufe letztes Jahr für meinen Blog, und ich würde behaupten, es waren allein von Pinterest irgendwie 20.000 oder so oder noch etwas mehr, also es war schon echt enorm, ja.
Das ist wirklich enorm. Also Pinterest schlägt da eindeutig Facebook-Gruppen und Twitter auch.
Facebook-Gruppen kann ich leider nicht viel sagen dazu, weil ich kaum bis gar nicht aktiv in diesen Gruppen bin. Aber was jetzt so das normale Posting-Verhalten angeht bei Twitter und Facebook, das ist weit hinter Pinterest, zumindest bei mir.
Okay. Für Journalisten ist es ja wahrscheinlich immer am interessantesten zu erfahren, wen finde ich denn eigentlich auf Pinterest und wie kann ich dort recherchieren? Ist das so wie bei Google, oder was muss ich bei der Recherche beachten?
Im Grunde ist es wie bei Google, da Pinterest eine Suchmaschine ist und kein soziales Netzwerk. Man kann zwar auch mit den einzelnen Mitgliedern, man kann anderen Mitgliedern folgen, man kann ihnen auch private Nachrichten schicken, aber das ist nicht, man merkt schnell, wenn man bei Pinterest ist, dass diese Funktionen nicht die Kernelemente dieser Plattform sind. Bei der Recherche hat man einen Suchschlitz, man kann dort einzelne Schlagworte eingeben, und ähnlich wie bei Google Suggest gibt es dann Vorschläge, die automatisch auftauchen, und man hat dann schon eine Art von Inspiration. Dann hat man die Ergebnisse in Form der Pins als visuelle Suchergebnisse und dazwischen nochmal Schlagworte, die thematisch in verwandte Richtungen führen. Ich habe also gleich mehrere Hilfskonstrukte auf der Plattform, die mir die Recherche erleichtern, und der Algorithmus, wenn ich das möchte, lenkt mich so ein bisschen in diese Richtung. Dann kann ich auch, ähnlich wie bei Instagram, nach Hashtags suchen und da auch wieder themennahe Pins finden.
Ja. Jetzt bleiben wir mal noch in der Praxis. Pinterest, empfiehlt sich das denn jetzt wirklich für alle redaktionellen Bereiche, oder gibt es Bereiche, wo du sagst, da macht das viel mehr Sinn? Also ich stelle mir jetzt vor, für Verbraucherjournalismus ist es wahrscheinlich ein ganz gutes Mittel, eine ganz gute Social-Media-Plattform. Aber bietet die sich denn auch zum Beispiel für den freien Lokaljournalisten an?
Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Aspekt an. Es gibt natürlich Themen bei Pinterest, die boomen, die laufen sehr gut. Also wie du richtig sagst, der Verbraucherjournalismus, alles was in Richtung Rezeptideen geht, was in Richtung Healthcare, ja, besser leben, solche Sachen, das funktioniert hervorragend. Auch Reisejournalismus, alles was auch mit starken Bildern arbeitet, das ist natürlich wie ja prädestiniert für Pinterest. Nichtsdestotrotz ist auch der Lokaljournalismus dort nicht verloren. Im Gegenteil, bei Pinterest werden die Pins, die wir erstellen, indexiert, und die zirkulieren von Monaten über Jahre in dieser Plattform. Also anders als bei Facebook, Twitter oder Instagram, wo ich einmal einen Post mache und der verschwindet in der Regel sehr schnell aus der Wahrnehmung der Nutzer, habe ich dort wirklich ein Brotkrumen ausgelegt, den man auch noch nach Jahren finden kann. Und Das macht das so besonders, dass kein erstellter PIN ist umsonst. Man weiß nie, ob jetzt nicht der PIN, den man heute anlegt, in einem halben Jahr einen totalen Traffic-Boost auslösen kann. Und das ist beim Lokaljournalismus auch sinnvoll investierte Zeit, da ich, wenn ich die Pins, das ist eben meine große Chance als Publisher, die kann ich mit den Hashtags versehen und entsprechende Keywords auch einbauen in die, also jeder Pin hat auch eine Kurzbeschreibung. Und bei Rich Pins, das ist auch noch sinnvoll, die anzulegen. Das im Grunde ist das so, wie muss man sich das vorstellen, dass die Quelle, auf die der Pin hindeutet, nochmal mit weiteren Informationen gefüttert wird. Also ich erfahre bei Article Pins, sogenannten, wenn ich jetzt schreibe, erfahre ich, wer ist der Autor, wann wurde der Artikel erstellt, und der zieht sich, glaube ich, auch automatisch noch die Meta-Description aus dem Blogartikel zum Beispiel, ja. Und das alles in Summe kann ich für mich nutzen, damit auch ein lokales Thema, nehmen wir mal an, eine Reportage in Leipzig, ja, und ich mache den Hashtag Reportage Leipzig und Leute suchen bei Pinterest oder wie vorhin erwähnt bei Google danach, dann wird eventuell dieser Pin gefunden, ja, und dadurch eben auch meine Reportage. Also auch beim kleineren Nischenthema lohnt sich Pinterest aus meiner Sicht.
Okay, jetzt sind wir ja schon in den Details, Article Pins und Rich Pins. Jetzt mal ganz praktisch für den Anfänger: Was sind meine ersten Schritte, die ich auf Pinterest machen sollte als freier Journalist?
Der erste Schritt wäre aus meiner Sicht, dass man von Anfang an einen Unternehmensaccount anlegt.
Ja.
Das ist genauso kostenlos wie einen privaten Account anzulegen. Man hat aber deutlich mehr Features, auf die man zugreifen kann, unter anderem auch Pinterest Analytics. Das ist sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht, weil man bei den Analytics später sieht, welche Pins wie performt haben, wie viele Impressionen hatte der Pin, wie viele Klicks auf die darauf folgende URL gab es und ja, wie viele Leute haben diesen Pin überhaupt gesehen, und daran anknüpfen kann ich ja weitere Pins designen, die strategisch dann ähnliche Ergebnisse erzielen. Das wäre der erste Schritt, dass man diesen Account einrichtet, eine Webseite hinterlegt, die man auch verifizieren kann. Das erzeugt natürlich auch wieder mehr Vertrauen bei den Nutzern. Ich kann eine Kurzbeschreibung einfügen, und das Ganze klingt jetzt so gewaltig, das dauert aber in der Regel nicht länger als eine halbe Stunde. Dann hat man einen vernünftigen Account, ein Logo würde ich hochladen, wenn es jetzt ein Medienunternehmen ist, wenn es eine Privatperson ist, natürlich ein Foto. Und ja, da kann man auch schon loslegen. Ganz wichtig natürlich das Impressum hinterlegen, ja, also ein Link zum Impressum, das ist ja Standard bei sozialen Netzwerken. Ja, das ist der erste Schritt, genau. Der zweite ist dann, geheime Boards anzulegen. Also Boards sind die Sektionen bei Pinterest, auf denen ich meine Pins sammeln kann.
Ja.
Warum jetzt geheime Boards? Das hängt damit zusammen, dass ein geheimes Board erst einmal unsichtbar für die anderen Nutzer ist, weil man muss sich ja in die Lage der User versetzen, wenn ich jetzt ganz viele Boards anlege zu den verschiedenen Themen und die sind alle so nackig, weil ich noch keine Pins drauf habe. Und dann schaut ein Nutzer vorbei und sieht meinen Account, da ist eben, ja, tote Hose, dann ist das nicht so schön. Deswegen, um das zu vermeiden und sich jetzt nicht diesen Stress zu machen, ach, ich muss die Boards heute vollkriegen, in Ruhe sich überlegen, was sind meine Themen, dann benenne ich die Boards entsprechend danach. Beispiel, nehmen wir mal an, man ist Reisejournalist mit Schwerpunkt südliches Afrika. Könnte man sich überlegen, ob man zum Beispiel eine Pinwand macht mit Reisetipps Botswana, Lodges um Johannesburg oder so, dass ja man dieses Gebiet abgreift. Natürlich, da würde ich auch empfehlen, vorher eine Recherche zu machen, sowohl bei Pinterest als auch eine Zielgruppenanalyse, was interessiert meine Leser und Zuschauer, und daran anknüpfend die Boards zu benennen und dann auch in den Boards eine Kurzbeschreibung einzufügen, möglichst auch mit Keywords nochmal, wo man kurz erläutert, worum geht's auf diesem Board. Es ist ein bisschen zeitintensiv, aber das lohnt sich nach hinten raus, weil diese Schritte muss man nur einmal gehen und dann hat man die Boards. So, Schritt Nummer 3 wäre, man legt eigene Pins, also erstellt eigene Pins. Dazu empfehle ich das Tool canva.com. Das ist kostenlos und da gibt es eine Menge an Vorlagen für Pinterest. Und das macht man dann, ja, man erstellt eben ein paar eigene Pins und fängt an, die bei Pinterest hochzuladen in die Boards. Da man sich aber nicht nur um sich selbst drehen möchte bei Pinterest, man muss ja auch Interaktion erzielen, es ist genauso wichtig, auch fremde Pins, ja, man nennt das zu repinnen. Sprich, ich gucke jetzt, wenn ich Botswana Reisetipps habe, mache ich einen eigenen Pin, der vielleicht auf einen Artikel dazu verlinkt, den ich geschrieben habe. Und dann gucke ich mal so im Netzwerk, ja, was haben denn andere Nutzer so dazu hochgeladen?
Ja.
Und das kann ich auf meiner auf meinem Board sammeln. Genau, und wenn ich, sagen wir mal so, Pi mal Daumen 9 bis 11 Pins auf einem geheimen Board habe, dann kann ich das freischalten und dann ist es auch sichtbar und dann sieht es auch gut gefüllt aus. Also gut gefüllt ist es zwar noch nicht, aber es sieht noch nicht so nackig aus. Ja, und dann kann ich darauf aufbauen. Ja, genau. Und das sind so aus meiner Sicht die ersten Schritte, die ich empfehlen würde.
Und es gibt ja bei Pinterest auch ähnlich wie bei Facebook-Gruppen Gruppenboards. Kannst du dazu vielleicht noch etwas kurz erzählen?
Ja, also Gruppenboards, das ist so, sag ich immer, der Ort, an dem die Magie passiert bei Pinterest. Denn man hat dort gebündelt Menschen, die sich für ein Thema interessieren. Und das ist wirklich Goldstaub. Wenn man dort in diesem Gruppenboard einen Pin veröffentlicht, der genau auf diese Interessen einzahlt, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Menschen dem Pin folgen und Interesse entwickeln dafür und auf die Seite gucken, die sich dahinter verbirgt. Dazu muss man sagen, Gruppenboards haben immer einen Admin und den sollte man kontaktieren und höflich um eine Aufnahme bitten. In der Regel gibt es da kein Problem. Also ja, wird man sehr gerne hinzugefügt und dann kann man auch schon loslegen. Ganz wichtig ist, dass man diese Gruppenboards nicht als eigene Pinschleudern missbraucht, sondern wirklich auch die Regeln beachtet, die in der Beschreibung stehen. Also sehr häufig ist die Bitte auch so, dass man sagt, okay, für jeden eigenen Pin bitte einen Pin aus dem Gruppenboard repinnen. Und das sollte man schon ernst nehmen, weil man sonst eben auch leider ausgeschlossen wird aus diesem Board. Ja, aber das ist eben wirklich ein ganz wichtiger Ort bei Pinterest.
Ja. Ja. Wie sieht es denn jetzt aus mit Videos auf Pinterest? Wenn ich zum Beispiel im Fernsehbereich arbeite oder als Videojournalist, kann ich denn dann mit Pinterest was anfangen?
Ja, also man kann Videos bei Pinterest veröffentlichen. Die genaue Länge, das müsste man nochmal nachschlagen. Vielleicht können wir ja einen Link irgendwo noch einbetten für die Zuhörer. Mhm. Das ist möglich, auf jeden Fall. Man kann auch diese Ads seit kurzem sowohl Video als auch normale Pins bewerben. Da sehe ich auch ein enormes Potenzial drin. Und dadurch ist es natürlich klar, ich glaube, es ist so, dass die Video-Pins auch eine Autoplay-Funktion haben in der App. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit als bei statischen Pins. Ja, also das würde ich schon sehr empfehlen, als Medienhaus sich damit zu beschäftigen.
Ja, jetzt nochmal zum Praktischen. Wie viel Pflege oder wie hoch ist denn der Zeitaufwand, den du zum Beispiel mit deinem Pinterest-Board verbringst pro Tag? Also was sollte man da so als Zeit ansetzen oder wie viel Zeit sollte man sich da nehmen?
Die Pinterest-Expertin im deutschsprachigen Raum, Alexandra Polonin, empfiehlt, dass man die Hälfte der Pins, die man am Tag pinnt, dass das eigene Pins sind und die andere Hälfte sind fremde. Und natürlich ist nach oben hin kann man bis zu 100 Pins am Tag pinnen. Ich schaffe das nicht. Ich bin schon froh, wenn ich, sagen wir mal, am Tag einen eigenen Pin erstelle, den hochlade und dann 4 fremde Pins repinne. Wenn ich das so mache, das auch in die Gruppenboards einspeise, entsprechend dann auch der Regel nach repinne und genau gucke, was so sich tut, dann brauche ich schon meine 30 bis 40 Minuten, da der Pin ja auch erstellt werden muss. Und ich habe dann zumindest den Anspruch, dass es jetzt nicht wie Kraut und Rüben aussieht, sondern ein halbwegs ansprechender Pin ist. Und überlege auch immer wieder, wie kannst du die Darstellung variieren. Und das ist dann vielleicht ein bisschen aufwendiger. Aber letztendlich, glaube ich, zahlt sich das aus. Ich habe auch noch für den einen oder anderen Geschäftspartner dann auch noch einen Pinterest-Account, den ich betreue. Aber für meinen eigenen jetzt brauche ich am Tag so etwa 40 Minuten, ja. Aber es motiviert mich eben, weil ich weiß, nehme jetzt mal als Vergleich wieder Twitter, ich investiere da vielleicht 20 Minuten am Tag und dann ist aber der Tweet raus und meistens in der Versenkung verschwunden, ist es bei Pinterest eben anders, weil der eben zirkulär funktioniert, der Tweet. Ja.
Ja. Für wen außer Journalisten würdest du denn Pinterest noch empfehlen? Also ist es auch ein Werkzeug für Menschen in der Kommunikation, im Marketing oder für Blogger?
Definitiv. Also ich würde es jedem empfehlen, jedem Unternehmen und jedem Einzelunternehmer, auch Freelancer, whatever, die in den B2C-Bereich gehen. Da hier bei Pinterest haben wir Endverbraucher, die auch sehr gerne, das ist eben das Paradoxe, was wir bei anderen Plattformen nicht haben, ist, dass Werbung, Nutzer mögen nicht so gern Werbung bei Facebook, im Feed, in seinem persönlichen Feed möchte man eigentlich keine Werbebotschaften sehen, sondern von Freunden die Postings und den Seiten, die man geliked hat. Bei Pinterest funktioniert das anders, weil die Menschen sehr gerne sich über neue Produkte informieren und dazu sich die Pins auch merken. Also da ist der Markt sehr empfänglich für solche entsprechenden Marketingmaßnahmen und Kommunikationswege. Ja, das würde ich empfehlen. Wofür es sich eher weniger eignet aus meiner Sicht ist für den B2B-Sektor. Also wer jetzt als Unternehmen einen Landmaschinenhersteller erreichen möchte, der sollte vielleicht eher bei LinkedIn oder Xing gucken, weniger bei Pinterest.
Okay. Ja. Benjamin, erstmal vielen, vielen Dank. Du bist selbst erreichbar im Internet unter deiner Webseite benjamin-brückner.de. Welche anderen Adressen sollte man noch kennen, wenn man von dir was lesen will?
Welche anderen Adressen? Also wie du ja schon gesagt hast, bei zielbar.de veröffentliche ich regelmäßig Artikel. Und ansonsten habe ich ja noch meine eigene Plattform freelance-start.de. Dort geht es um die Seite des Freelancings, die aus meiner Sicht eher selten beleuchtet wird, nämlich die Soft Skills und die persönliche Weiterentwicklung als Mensch, weil ich denke, dass heutzutage es für Freelancer auch wichtiger denn je ist, als Person zu überzeugen bei potenziellen Auftraggebern, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das letztendlich ja nicht nur das Züngeln an der Waage ist, sondern wirklich das teils entscheidende Kriterium. Natürlich muss man auch ja sein Know-how haben und so, aber ganz wichtig sind eben auch Dinge wie ja Zuverlässigkeit und andere Werte, die man mit in so eine Zusammenarbeit bringt. Und gerade als junger Mensch ist es sehr wertvoll, das schon von Anfang an zu lernen. Ja, und da kann man eben lesen, wie es funktioniert.
Vielen, vielen Dank, dass wir heute mit dir reden konnten, dass ich mit dir reden konnte. Und ja, wer nochmal ein bisschen Näheres zu Pinterest lesen will, das Ganze gibt es natürlich auch als Artikel auf medienpraxis.blog. Vielen Dank und tschüss, bis bald.
Ja, auch von mir. Vielen herzlichen Dank.